Und hier geht es weiter mit dem Knast- und Szenefunk, immer einmal im Monat am vierten Montag ab 22 Uhr. Herzlich willkommen. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ganz besonders begrüße ich all diejenigen, die uns aus den Gefängnissen in ganz Deutschland zugeschaltet sind. Diese Sendung ist besonders für euch. Herzliches Willkommen. Im Gefängnis ist man getrennt vom Rest der Welt. Die Zeit vergeht oft quälend langsam und Ablenkung gibt es kaum. Das alles haben Gefangene mit den Wüstenvätern gemeinsam, mit den Mönchen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte, die sich in den Wüsten Nordafrikas in Höhlen zurückzogen, um dort in der Stille Gott zu suchen. Und das ist dann wohl auch schon der Hauptunterschied zwischen Knast und Wüstenklause, nämlich, dass die Mönche freiwillig dort waren. Aber es gibt eine ganze Reihe von Überlieferungen dieser Mönche, die zeigen, dass sie Meister darin waren, mit innerer Unruhe zum Beispiel, negativen Gefühlen und Fluchtgedanken umzugehen. Über die Wüstenväter haben wir hier bei Radio Horeb immer wieder mal Sendungen gehabt, aber Pfarrer Kilian Saum hatte die Idee, die Lehre der Wüstenväter mal auf ihre Gefängnistauglichkeit zu untersuchen. Was er dabei herausgefunden hat, das wird er uns von heute an immer wieder mal im Knast- und Szenefunk erzählen. Pfarrer Kilian Saum ist uns aus Regensburg zugeschaltet, wo er die vergangenen 4 Jahre als Gefängnisseelsorger gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Pfarrer Kilian.
Dankeschön. Ich darf auch Sie recht herzlich begrüßen, Frau Fröhlich und alle Hörerfamilie und natürlich alle in den Gefängnissen, die uns zuhören. Ein herzliches Grüß Gott.
Pfarrer Kilian, Sie sind seit kurzem im Ruhestand. Eine Verletzung hat ihn leider noch etwas schneller herbeigeführt als eigentlich vorgesehen. Jetzt sind Sie gerade deswegen auch in Reha. Das Schöne ist, dass Sie Zeit für uns haben, auch diese Sendung zu gestalten. Da freuen wir uns sehr drüber. Pfarrer Kilian, Sie waren 4 Jahre jetzt eben bis zum Ruhestand waren Sie in der JVA Regensburg. Gibt es denn etwas, was Sie jetzt schon vermissen?
Ich vermisse tatsächlich den Kontakt zu den Gefangenen, männlich und weiblich, weil das war es eigentlich, nicht? Wenn ich die Leute angeschaut habe, in die Augen geschaut habe, dann, das war Seelsorge, das war ein Moment, der ganz wichtig war.
Also vielleicht sogar noch mehr davon als in den Jahren der Pfarrei vorher?
Natürlich, weil in der Pfarrei ist natürlich vieles administrativ, logischerweise. Und hier hast du es mit den Menschen von Auge zu Auge zu tun. Du gehst zu ihnen hin, du sprichst mit ihnen und du hast sofort das Gefühl, du hast ein Kind Gottes vor dir. Jemand, der dem etwas passiert ist, der gefangen genommen wurde, dem was vorgeworfen wurde, wie es war, JVA Regensburg, ist ja ein typisches Untersuchungsgefängnis. Das heißt, da gibt es ja noch kein Urteil. Die Leute sind gefangen genommen worden und warten dann irgendwann auf die Anhörung vor Gericht, zu schauen, ob tatsächlich das wahr ist oder nicht. Und in dieser Lage sind die Menschen oft monatelang in der Lage, ja, warten zu müssen darauf, schauen zu müssen, wie reagieren die anderen. Also für mich war es einfach, die Seelsorge schlechthin.
Ja, auch eine ganz schwierige Zeit, nicht? Dass es eben so plötzlich das Leben vor die Wand gefahren und noch nicht wissen, genau, wie geht's weiter, genau. Wie werde eben, ich beurteilt und so weiter.
Ja. Oder zum Beispiel zu begleiten, ins Gericht zu begleiten. Ich sitze hinten im Gerichtssaal drin und derjenige oder diejenige, wenn sie in großer Angst und Not sind vorne beim Rechtsanwalt, dann schauen sie mal zu mir her und ich lächle ihnen zu und gebe ihnen einfach Mut, das durchzustehen.
Gibt es denn noch etwas, was diese Jahre im Gefängnis Sie selbst gelehrt haben, Pfarrer Kilian?
Mich hat es unglaublich viel gelehrt. Und zwar das gelehrt, dass alle, denen ich dort begegne, egal welche Straftat ihnen vorgeworfen sind, einfach Menschen sind. Menschen sind, die nicht verurteilt werden dürfen, sondern die einfach angenommen werden wollen. Die einfach da sind, und die einfach das Recht auch haben, in Würde und in ihrer Person so angenommen zu werden, wie sie sind, egal was ihnen vorgeworfen wird.
Kommen wir, Pfarrer Kilian, zu dem Thema der Sendung jetzt.
Ja.
Wir starten heute eine lose Reihe, die werden wir immer wieder mal einstreuen, weil jede Sendung auch so für sich stehen kann.
Ja,
Über die Wüstenväter, Sie haben das selber vorgeschlagen. Wie kamen Sie darauf? Wüstenväter fürs Gefängnis. Ich meine, eingangs habe ich ein paar Parallelen genannt, aber Sie hatten da bestimmt auch ein paar Gründe.
Ja, und zwar während einer Tagung der Gefängnisseelsorge, da waren Leute aus der Schweiz da, und da kam ich eigentlich im Prinzip als Hörender, kam ich auf die Idee, mal einen Artikel zu schreiben, Klosterzelle und Gefängniszelle. Was ist da gemeinsam? Und da ist so, dadurch erwuchs es. Und so kam ich darauf, ja, wenn ich jetzt die Wüstenväter, unsere frühen christlichen Mönche anschaue, dann gibt es doch große Vergleiche zur Gefängniszelle und zur Wüste, zur Zelle eines Mönches im Kloster oder eines frühchristlichen Eremiten irgendwo in der Wüste Ägyptens.
Schauen wir mal, um das zu verstehen, was da die Parallelen sind. Wer sind die Wüstenväter eigentlich? Vielleicht können Sie das mal mit einfachen Worten erzählen.
Im Prinzip die Wüstenväter, so nennt man sie später. Das sind einfach diese frühchristlichen Mönche, die als Einsiedler ganz alleine oder in Gemeinschaft lebten. Das heißt, die haben sich zurückgezogen, freiwillig zurückgezogen, aus dem normalen Leben zurückgezogen, um in diesem Bereich der Zelle und der Wüste Gott zu suchen, herausgenommen zu werden aus dem Alltag.
Mhm.
Und, das ist eigentlich der Gedanke. Und wir sagen ja eigentlich, wahrscheinlich ist es so, nach dem Martyrium der frühen Christen, so das unblutige Martyrium, das diese Männer dann vollzogen haben, indem sie sich total zurückgezogen haben aus dem Alltag, aus der Umwelt.
Diese Wüstenväter, die haben ja eine Besonderheit nicht, die beschäftigen sich ganz viel mit ihrem Innenleben. Klar, alles von außen,
ja,
es gibt kaum Reize in der Wüste und sie sind komplett zurückgeworfen auf ihr Innenleben.
Genau.
Und
das ist es ja eigentlich, nicht? Sie müssen sich jetzt beginnen, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil es ja nichts gibt, was sie ablenkt. Ganz automatisch, allein darum sagt noch Wüste, durch die Wüste sind sie auf sich selber zurückgeworfen. Mit ihren ganzen positiven und auch negativen Eigenschaften. Mit all dem, was sie bis jetzt ausgemacht hat, werden sie nun angeschaut und müssen sich auch selber anschauen in diesen Tagen und Wochen und Jahre ihres Lebens in der Wüste. Und das ist dann auch diese Auseinandersetzung, wird dann auch genannt, die Auseinandersetzung mit den Dämonen, mit den Geistern, die sie bis jetzt bestimmt haben.
Also was meinen die Wüstenväter mit Dämonen dann in dem Fall?
Die meinen in dem Fall zum Beispiel, meinen sie wie zum Beispiel jetzt der Antonius, den wir anschauen werden, der sagt, er geht, wenn er in der Wüste sitzt, dann ist er entlassen vom Reden, Hören und Sehen, weil es ja nur diese Wüste gibt. Aber jetzt beginnt der Kampf gegen die Unreinheit. Das ist so der Gedanke. Jetzt geht's los. Jetzt geht es eigentlich, so wie wir sagen, ans Eingemachte. Jetzt muss er sich selber stellen.
Mhm.
Und das sind die, das nennt er dann die Dämonen.
Also Dämonen sind dann Gedanken, die auftauchen.
Ja, Dämonen eigentlich ursprünglich waren Dämonen ja auch, konnten es Geister sein, die Menschen helfen. Aber Geister auch sein, auch negative, positive Geister sein, aber auch negative Geister sein. Und das ist dann Leute verführen, zu sagen, zum Beispiel haben wir jetzt hier auch die Idee, dass dann der heilige Antonius oder die ganzen Wüstenväter dann natürlich dann daraufhin zurückgeworfen werden. Draußen habe ich Geselligkeit gehabt. Hier ist langweilig. Draußen familiäre Geborgenheit gehabt. Hier bin ich alleine. Draußen konnte ich mich sexuell ausleben. Hier bin ich alleine. Draußen habe ich Wohlstand gehabt. Jetzt beginne ich ein Leben, das sich total reduziert auf mich selber.
Aber und, das sind Pfarrer Kien, das, was Sie da jetzt genannt haben, sind ja zunächst mal nicht irgendwelche Geister. Das stimmt ja eigentlich auch.
Ja, natürlich.
Also das sind ja erstmal keine so Dämonen, die, sondern das ist ja alles richtig, was Sie gerade aufgezählt haben.
Natürlich, das ist eigentlich in sich richtig, draußen familiäre Geborgenheit. Nur jetzt hat in seinem Weg zu Gott hin, in seinem Weg zur totalen Reduktion seines Lebens, wird es ihm als teilweise Trugbilder vorgetragen oder wird dann ihn in Versuchung geführt. Die versuchen, den Weg wieder hinauszugehen in die Welt. Mhm. Und eben diese Reduktion seines Selbst nicht zu tun.
Das heißt, der Witz an der Sache wäre sozusagen jetzt, wenn es im Gefängnis gelingen könnte, auch zu sagen, ich sehe jetzt nicht diese Erinnerungen oder Gedanken als etwas an, was mich überleben lässt oder was jetzt richtig ist, sondern etwas, was mich ablenkt von dem, womit ich mich jetzt eigentlich beschäftigen könnte?
Genau, natürlich. Weil wenn ich mich jetzt ergieße in den Träumen des familiären Lebens und so weiter, was ich ja draußen alles genossen habe, plus minus, dann bin ich in der Gefahr, dass ich nicht beginne, mit mir zu arbeiten. Damit ich dieses familiäre Leben wieder haben könnte, als nach der Gefangenschaft, dass ich will, die dörfliche oder die Gesellschaft wieder habe und den Wohlstand und alles, muss ich mit mir und an mir arbeiten. Damit es nicht nachher wieder so weitergeht wie vorher.
Das heißt, dann wären eben diese ganzen Gedanken, Traurigkeit und dieses so innere Herumtigern sozusagen, das wäre hinderlich.
Ja, genau, dann wäre es hinderlich, genau. Weil dann träume ich immer nur und arbeite nicht an mir. Dann ergieße mich nur in Träumen drin. Aber damit, weil das ist ja auch oft, wenn wir so... Weil oft haben wir ja auch diese Sehnsucht nach dieser zum Beispiel familiären Geborgenheit, die nicht gegeben ist. Diese Sehnsucht danach und dann natürlich auch die Frage, wie geht es weiter? Hält meine Frau durch? Hält sie durch? Wartet sie auf mich? Oder habe ich diese Frau und die Kinder so oft so enttäuscht, dass ich jetzt mir ein Idealbild von Familie aufbaue, das ich nie gelebt habe.
Und das so heißt, weiter. Das ist auch eine Weisheit der Wüstenväter, dass die Dinge, die wir dann vermissen, wir die dann plötzlich alle in einem ganz großen Rosa sehen und in Wirklichkeit sind die Sachen vielleicht gar nicht so ganz so harmonisch, wie sie in unserer Vorstellungswelt dann sind.
Eben, zum Beispiel, ja, genau. Das sind so... Das, und da bin ich immer im Gespräch gewesen, auch mit Ihnen. Und es war meine Aufgabe auch, was ich von ihm auch erfahren habe oder auch oft manchmal auch von der Familie erfahren habe, auch so einen Spiegel vorzuhalten. Du kannst dieses Wohlgefühl der Familie und so weiter und so fort alles haben, aber du musst schauen, dass du an dir arbeitest. Nicht, dass du rausgehst und ist dann die Angst auch der Frau, dass alles wieder so weitergeht wie vorher. Und dann wieder Enttäuschung da ist. Und wieder Depression und wieder geht es kaputt.
Das sind also so, das war so grundsätzlich, warum es sich lohnt, sich mit den Wüstenvätern zu beschäftigen, weil sie einem helfen können, dieses Kreisen der Gedanken zu durchbrechen und wirklich konstruktiv auch mit der Zeit im Gefängnis umzugehen. Ich denke, Pfarrer Kilian, wir hören jetzt eine Musik und dann wollen wir uns den großen, den sozusagen den Vater der Väter sozusagen anschauen.
Sozusagen den nehmen wir dann her.
den Antonius, den Großen, den heiligen Antonius, ja, Wüstenvater, genau. Den schauen wir uns dann mal gleich genauer an, hier im Knast und Szenefunk bei Radio Horeb. Die große Freiheit, die haben auch die Wüstenväter gesucht. Früher im alten Ägypten und anderen Teilen Nordafrikas haben sie als Mönche in der Wüste gelebt, um dort Gott zu suchen und ganz frei zu sein von äußeren Einflüssen. Und das hat Parallelen zum Gefängnis, denn im Gefängnis ist man ja auch oft eben abgeschottet und eigentlich immer und dann außerdem frei von viel Ablenkungen und so weiter. Das kann eine Chance sein, die genutzt werden kann, sagt Pfarrer Kilian Saum, und er ist unser Gast hier im Knast und Szenefunk bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Wüstenväter und ihre Lehre fürs Gefängnis und haben für heute den heiligen Antonius herausgesucht. Antonius, den Wüstenvater. Es gibt ja noch einen anderen großen Antonius, Franziskaner. Der hat später gelebt. Der ist auch sehr bekannt. Aber der Antonius, der Wüstenvater, ist sozusagen der Vater der Wüstenväter, der ganz große und bekannteste. Und den, Pfarrer Kilian, den stellen Sie uns jetzt auch mal ein bisschen vor.
Genau. Dieser Antonius, der sogenannte Wüstenvater, der wurde zwischen 251, ja, ist mir nicht unsicher, geboren und starb dann 359. Und er kam aus einer gut situierten Familie, wohlhabenden Familie. Dort wuchs er auf, hat eine kleine Schwester gehabt. Und nach dem Tod seiner Eltern hat er das Evangelium vernommen. Vernimm, wenn du mir nachfolgen willst, verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dieses Wort Jesu hat ihn so geprägt, dass es tatsächlich umsetzte. Seine kleine Schwester hatte einer weiblichen geistlichen Gemeinschaft übergeben, damit sie gut versorgt war. Und dann machte er sich auf zur Gottessuche in die Wüste. So ähnlich läuft es natürlich bei Gefangenen nicht ab. Die können nichts organisieren. Die werden einfach aus dem Alltag herausgerissen. Da kann nichts mehr groß organisiert werden. Da kann nichts mehr groß geschehen. Sie werden einfach abgeholt und dann sind sie im Gefängnis. Sind auch sie in der Wüste des Gefängnisses angekommen. Er freiwillig verlässt alles. Die Gefangenen werden einfach abgeholt. Und dann geht es los. Der Antonius, der bereitet sein Leben vor in der Wüste mit allem, was die Wüste so bringt. Und der Gefangene wird einfach gebracht. Es werden ihm seine eigenen Kleider sogar genommen. Alles, was er hat, wird jetzt in der Kammer hinterlegt, bis er wieder entlassen wird. Er muss eigene Kleidung anziehen, eigene Anstaltskleidung anziehen, und kommt in eine Zelle. Parallel, der Antonius hat nichts, der hat nur sich. Der Gefangene kommt in die Zelle hinein, hat auch nichts. Hat nur das, was man ihm mitgibt. Plastikbecher, Teller, Kleidung, Bettwäsche, nichts anderes. Eine kahle Zelle. Spind, Bett, Tisch, Plastikstuhl bei uns, Waschbecken mit kaltem Wasser, mehr nicht. Und dann verschließt sich hinter dem Gefangenen die Tür. Und dann ist er mal alleine, parallel mit dem Antonius. Er ist auch alleine und muss sich jetzt einrichten. Der eine aus Zwang, weil man ihn eingesperrt hat, Antonius freiwillig. Aber alle beide müssen jetzt lernen, mit sich selber umzugehen. Der Gefangene braucht lange. Ich erlebe das immer wieder. Er braucht lange, bis sich die Situation bewusst ist, wo er sich jetzt befindet, weil er es nicht freiwillig gemacht hat. Antonius hat hat alles organisiert. Seine Schwester gut untergebracht, damit sie gut erzogen wird, damit sie leben kann, damit er sich keine Sorgen machen muss. Der Gefangene muss sich Sorgen machen. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Er weiß nicht, wie das finanziell durchzustehen ist. Er weiß nicht, wie seine Frau das durchhält, sind Kinder da, müssen die Kinder versorgt werden. Wie funktioniert das? Wer bezahlt die Miete? Wer macht das? Wer macht jenes? Im Laufe der Zeit wird er kennenlernen, dass Leute da sind von der Caritas, die behilflich sind. Für die Frau draußen, damit es alles funktioniert. Aber jetzt auf einmal ist er einfach alleine. Sehen, hören, reden ist vorbei. In der Gefängniszelle noch, wo er sich ablenken kann, hat er vielleicht noch ein Fernsehgerät. Und da kann er sich berieseln lassen, um sich abzulenken von seiner Situation und seinem Problem. Und dann, Antonius, das wissen wir, hat er immer wieder sich eingemischt. Er ist immer wieder aus der Wüste heraus, was der Gefangene leiblich nicht machen kann. Der Antonius hat bei der tibetanischen Verfolgung Christen besucht, hat sie getröstet, hat ihnen Mut zugesprochen, keine Angst zu haben, auch wenn sie sich zu Christus bekennen, dass sie einfach tapfer sind und nicht aufhören. Der Gefangene im Gefängnis wird versuchen, Kontakt aufzunehmen, telefonisch oder brieflich. Wenn er darf, wenn die Staatsanwaltschaft nicht etwas verboten hat oder alle Briefe über die Staatsanwaltschaft gehen muss. Auch er wird versuchen, Kontakt aufzunehmen, mit seiner Frau, mit ihr zu reden, durch Telefon oder durch Briefe, ihr zu schreiben und zu schauen, ihr Mut zuzureden, zu hoffen, dass sie ihm treu bleibt, dass sie für ihn weiterhin da ist, dass auch sieht über die Enttäuschung, dass er jetzt gefangen genommen wurde, das zu überwinden. Antonius hilft dann, geht auch wieder raus, hilft seinem Freund Athanasius gegen Arius zu arbeiten und geht immer wieder zurück in die Wüste. Und so macht es auch der Gefangene, aber nicht körperlich, sondern eben schriftlich oder telefonisch. Oder jetzt ist die Zeit gekommen, dass seine Leute ihn besuchen dürfen, dass sie kommen dürfen zu ihm, dass sie mit ihm reden dürfen. In der Hoffnung, dass die Trennscheibe weg ist, dass sie sich vielleicht sogar berühren dürfen, dass der Kleine mal den Papa wieder nicht nur sieht, dann auch mal berühren darf. All diese Sehnsucht, jetzt füreinander da zu sein, sich gegenseitig Treue zu schwören, in der Hoffnung, alles wird gut. Alles wird gut. Und dann Sehnsucht nacheinander. All diese Dinge macht Antonius, indem er führend für den anderen da ist. So macht es der Gefangene auch. In seiner Zelle. Und dabei, da er nicht raus kann, stehen Menschen ihm zur Seite, um ihm zu helfen, das alles durchzustehen, zu sich ehrlich zu werden, die Wahrheit, den Spiegel, in den Spiegel hineinzuschauen und das Leben zum Guten zu ändern. Dazu gehört natürlich auch der Seelsorger. Mittlerweile, und das wissen wir ja auch, dass zum Beispiel solche Eremitagen ganz auch wohnlich eingerichtet werden. Auch der Gefangene macht das. Der Gefangene schaut, dass er immer in Verbindung bleibt mit seinen Lieben. Wenn er Bilder, Fotos geschickt bekommt, die genehmigt sind, dann hängt er sie an die Wand, die Fotos, damit er seine Lieben sehen kann. wohl aus der Ferne, abends einen Gutnachtkuss geben kann oder vielleicht ein Kreuzzeichen auf die Stirn als Zeichen, dass er mit ihnen verbunden ist. Er versucht, seine Zelle wohnlich zu machen. Wohnlich zu machen, damit er diese Zeit, gerade bei uns jetzt als in Untersuchungsgefängnis, weiß man nie, wie lange das ist. Das kann Tage dauern, Wochen dauern, Monate dauern, bis endlich irgendwas sich bewegt. Er muss Geduld lernen. Auch Antonius muss Geduld lernen, muss geduldig sein. Denn das ist hier ganz wichtig, die Geduld und dann zu schauen, arbeiten. Arbeiten, schauen, dass irgendetwas tut in der Gefangenschaft und vielleicht sogar meine Lieben draußen unterstütze, so wie es Antonius getan hat. Und dabei gedenkt immer und immer, was immer du auch tun willst, führe es in Geduld zu Ende. Denn wenn du geduldig alles auf dich nimmst, wird Gott dir helfen bei all deinem Tun, in allem, was dir begegnet und was dir widerfährt. So sagt es der heilige Antonius. Geduld ist nicht jedermanns Sache. Allzu oft ist Ungeduld im Gefängnis. Ist ja klar. Sie warten, sie immer wartende, adventliche Menschen. Sie warten immer, dass irgendwas bewegt, dass irgendwann mal ein Brief von der Staatsanwaltschaft kommt, dass man vielleicht endlich mal einen Termin bekommt. Man ist ungeduldig. Auch der heilige Antonius muss Geduld lernen. Auch er ist unterwegs. Mit dem Arius funktioniert es nicht so. Aber trotzdem steht er seinem Freund Athanasius zur Seite. Er kann es nur mit Geduld und mit Bewusstsein, dass Gott was verändert, dass in Gott etwas geschieht. Nur so kann es bewegen. Also, das wäre zum Beispiel mal die Zelle, Athanasius, Antonius und die Leute in der Zelle drin. In der Zelle wirst du auf dich selber zurückgeworfen. Darum war es auch ganz wichtig, dass sie auch immer wieder Schreibhefte bekommen oder Notizbücher bekommen, um niederzuschreiben. Niederzuschreiben, alles, was sie bewegt. Alles, was mit ihnen geschieht in dieser Zeit. Wie es ihnen geht, was sie eigentlich ersehnen, was sie gerne hätten, all das niederzuschreiben. Und den Weg zu Gott, Gott nicht zu vergessen. Man kann zum Beispiel die drei, die Dämonen sozusagen, die da jetzt letztendlich da aufkommen, man sieht sehr schnell im Gefängnis. Es ist ein eigentlich auch nicht nur eine Eremitage, sondern ein Kolonitentum, in dem wir viele unter einem Dach leben. Und diese vielen, die da unter einem Dach leben, gehen jeder seinen, muss jeder seinen Weg gehen in dieser Zelle, in seiner Zelle, in seinem Leben. Man muss die Wüste seines Herzens entdecken. Und da kann man die sogenannten Dämonen, die da aufleuchten, die mit ihnen kämpfen, kann man zum Beispiel auf die drei Versuchen Jesu zusammenfassen. Da gibt es drin, die bleiben die erliegenden Dämonen der Macht. Das sind die Alpha-Tiere drin, die mit aller Gewalt die Chefs sein wollen und nichts lernen. Nur darauf aus sind, dass sie die Großen sind auf der Abteilung und dass sie bestimmen auf der Abteilung. Das sind die da, das ist die Frage der Macht. Dann sind es diejenigen drin in dem Gefängnis, in den Zellen, die zum Beispiel haben wollen, mach aus Stein Brote, mach das, du willst das. Das geht in allen diesen Dämonen, ob die sexuelle Wollust und so weiter und so fort. Das ist das, das ist dieser Teil. Ich, mir gehört das. Ich will essen. Ich bin der dir was verkauft, wenn du nichts hast. Ich bin der, der dir was verleiht, wenn du nicht hast. Wenn du keinen Tabak hast, kriegst du einen von mir, ein Päckchen, einen Koffer. Dafür bekomme ich 3 zurück und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch diese Selbstsucht, diese Egozentrik, die es da aufbaucht, etwas Spektakuläres zu machen, um von den anderen Eindruck zu bekommen. Auch das gibt es. Das ganze Spektrum hat man, und jeder, der jetzt uns zuhört, und jede weiß, dass dieses Spiel so abläuft. Und die, die nichts haben, das sind die Untergeordneten. Aber in all diesem Spiel, in diesen Abteilungen, bin ja immer noch ich gefragt. Bin immer noch ich gefragt. Wie geht es mir dabei? Was treibt mir die Tränen in die Augen? Wann finde ich Gott? Finde ich Gott? Gehe ich den Weg mit Gott? Oder nicht? Und hat so die eigenen persönlichen Versuchungen immer, die mich die Angst, Dämonen der Angst, dass alles zerstört wird, unsere Familie zerstört wird, dass meine Frau, dass irgendwann ein Brief kommt, den der Seelsorger mitbringt und sie ankündigt, dass sie nicht mehr bei ihm sein will. Diese Angst und dann die Sehnsucht und seine Antwort darauf, die Liebe zu beschwören und so weiter. Die einen bekommen Arbeit, die anderen nicht. Die sind 21 Stunden in die Zelle eingesperrt. Und das machen sie da, mit sich beschäftigen. Die Versuchung der Angst, die Versuchung der Wollust, Versuchung und alle Versuchungen. Aber, so sagt es auch der heilige Antonius, schaffe die Versuchungen ab und niemand wird gerettet werden. Weil man durch die Versuchung letztendlich vieles erreicht, indem man mit der Versuchung kämpft. Das ist dieser dieser Gedanke so. Also ich bin jetzt gerade direkt in solchen Abteilungen jetzt gerade drin, geistigerweise, um das zu erleben, was ich da so erlebe, was da abläuft. Da hat einmal ein junger Mönchschüler den Altvater Antonius gefragt, sag mir ein gutes Wort. Sag mir ein Wort, dann willst du wissen, wie komme ich weiter auf dem Weg zu Gott. Dann sagt er, ich sage mir jeden Tag, heute fange ich an. Das heißt, jeder Tag ist eine neue Chance, anzufangen, nachzudenken, zu arbeiten an mir und nicht den Versuchungen so nachzugeben. Der Angst, der Depression, das nicht, das von anderen sich zu stark beeinflussen lassen. Auch das ist so ein Dämon, so eine Versuchung, die sie immer wieder haben. Weil man redet ja nicht. Und dann auf einmal ist mein Rechtsanwalt, ist nicht der Richtige, brauche ich einen anderen, weil mir das jemand eingeredet hat. Obwohl das sehr gut sogar arbeitet. Und so weiter und so fort. Und das hat Antonius auf andere Weise erlebt. Und die jetzigen Gefangenen erleben das auf ihre Weise. Das ist so, dass da, und da drin ist immer derjenige, von dem sie gesagt haben, immer, du bist das Gesicht, das gute Gesicht der JVA. Du begegnest uns von Mensch zu Mensch. Du verurteilst uns nicht aufgrund unserer Straftaten, die eventuell geschehen sind, sondern du schaust uns an und willst uns helfen, uns und unseren Familien, unseren Liebsten, dass es einen guten Weg gibt miteinander. Dass wir lernen, durch diese Versuchungen lernen, dass wir füreinander da sind. Dann geht es auch so weit, dass wer dann arbeiten darf, der kann dann, der beginnt dann auf einmal von dem erarbeiteten Geld, was er hat, an die Familie zu überweisen. Auch das. Nicht ich brauche das Geld, ich will es verbrauchen alleine hier, sondern ich denke an meine Familie, an meine Kinder, die zu Hause sitzen. Ich weiß, was meine Frau aufbringen muss, in welche Nöte meine Frau ist. Und jetzt helfe ich auch mit und zeige, dass ich Verantwortung übernehme, auch wenn ich nicht zu Hause bin.
Das heißt, wir sehen, da gibt es einiges an ja, Berührungspunkten zwischen dem Leben eines Wüstenvaters wie des heiligen Antonius. Genau.
Ja, natürlich.
Pfarrer Kilian, vielleicht können Sie uns zum Schluss noch, weil wir ja noch gleich die Gebetsanliegen haben, die aus dem Gefängnis in Dresden kommen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz noch sagen, eine Sache, der heilige Antonius wird oft mit einem Schwein dargestellt. Ja. Warum das?
Man geht davon aus, also als Schwein ist das immer, war teilweise das Symbol des Versuchers, weil ja immer der Antonius hergequält ist. Aber eigentlich ist so, später entwickelte sich ja dieser Antoniterorden. Und die haben ja Leute gepflegt, das Krankenhäuser gebaut, Leute gepflegt. Und von den Leuten, die da in den Krankenhäusspitälern waren, die konnten ja, egal wer kam, die einen konnten was bezahlen, die anderen eben nicht. Und dann haben die zum 7. Januar so, haben die dann auch eine riesen Schweinemast angefangen, die Antoniterorden, und dann auch die verkauft, damit sie Geld hatten, um die Ärmsten der Armen zu betreuen, damit auch die Anteil hatten an den medizinischen Möglichkeiten der damaligen Zeit. Und das war so, wie so eine, die haben so eine riesige, und die Schweine haben alle dieses typische Tau auf den Körper bekommen, dass sie zu den Antonitenschweinen gehörten und damit auch die Menschen versorgt, die ärmste Armen versorgt werden konnten. Mhm. Und dann wurde geschlachtet und verkauft und natürlich auch im Krankenhaus selber auch die gegessen. Und daher kommt das.
Das heißt, der heilige Antonius, der Wüstenvater, wird oft mit einem Schwein dargestellt. Man hat ihn viel gemalt. Ja. Auch es gibt ganz viele Bilder auch über die Versuchung des Antonius und so. Kampf gegen die Versuchung, das war sein großes Thema.
Ja, das war sein. Und dieser Kampf kann man in jeder Gefängniszelle. Und denke, ich kann mir vorstellen, auch wenn so die Dreierzellen oder Viererzellen sind, wo drin sind, wo sie untertags versuchen abzulenken. Aber sobald die Sonne untergeht und sie im Bett liegen, beginnt die Zeit der Angst, der Not, der Sorge und so weiter und so fort. Wir kommen gegen diese Versuchung los.
Ja, da gibt es auch bestimmte Zeiten, wo die Versucher besonders gerne unterwegs sind.
Ja, natürlich. Nicht? Genau.
Die kennt auch jeder.
Ja. Genau.
Vielleicht können wir auch in einer späteren Sendung mal, Pfarrer Kilian, auch auf die einzelnen Dämonen eingehen. Das ist nämlich auch sehr spannend. Dann nämlich, ich denke, man wird oft Wiedererkennungseffekte sagen, ach, das war ein Dämon, der Wüstenvater. Eigentlich kenne ich den auch, der ist mir auch schon begegnet.
Ja, auch nicht, kann ich da kaum mehr sagen. Nicht? Dieser Dämon ist ja nichts Außergewöhnliches. Wir würden zum Beispiel später, die Kirche später, nannte die unter die Todsünden hinein. Aber das sind im Prinzip die früheren Dämonen eigentlich. Das wäre zum Beispiel Neid, Völlerei, zu viel Essen, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit, Zorn, das gehört alles zu diesen Dämonen.
Und was ganz wichtig ist.
Ja?
Und da gibt es ja auch schöne Geschichten zu von den einzelnen Wüstenvätern. Wir werden weiter mit Ihnen, Pfarrer Kilian, über die Wüstenväter und was Sie gerade fürs Gefängnis zu sagen haben, im Gespräch bleiben.
Genau.
Für heute müssen wir mit dem heiligen Antonius abschließen. Und ich möchte noch gerne die Gebetsanliegen, die uns aus der JVA Dresden wieder erreicht haben, noch mit hineinnehmen in die Sendung. An der Stelle nochmal der Hinweis auch, wenn jemand gerne ein Gebetsanliegen hat und möchte, dass wir in diesem Anliegen beten, dann tun wir das hier im Knast und Szenefunk, aber auch in der Sendung Gott hört mein Gebet. Also einfach schreiben an Gott hört mein Gebet oder an den Knast und Szenefunk bei Radio Horeb und in 87538 Balderschwang. Das kommt an, Radio Horeb in 87538 Balderschwang. Gerne einfach auch das Gebetsanliegen schreiben. Wir nehmen das dann gerne mit hier hinein. Aber jetzt haben wir hier, Pfarrer Kilian, zwei Anliegen eben aus Dresden, die uns von der Set Free wieder weitergereicht wurden. Und ich würde vorschlagen, dass ich die Anliegen einfach vortrage und wir können Sie beten dann einfach gemeinsam mit uns. Wir können ein freies Gebet sprechen oder wie Sie möchten.
Ja?
Gut. Stellen wir uns unter den Blick Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Das erste Anliegen lautet: Gott, helfe mir, meine Ziele zu erreichen und mach bitte so, dass alles gut wird, auch weiter nach der Haft. Und bitte nimm die ganze Last von mir weg. Und nimm auch bitte die Verspannung weg, die in mir ist. Grüße Matthias von mir. Also, wer es hier hört, auch Matthias, falls es hört. Aber Gott hat seine eigene Art und Weise, wie er Menschen spüren lassen kann, dass jemand an ihn denkt. Wir beten in diesem Anliegen.
Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten dich ganz, ganz von ganzem Herzen, dass dieses Anliegen entgegennimmst. Gib dem oder der Gefangenen, die dieses Anliegen an dich richtet, die Kraft, sich allem zu stellen, was wichtig ist für ihn oder sie. Lasse die Ziele erreichen in deinem Namen und führe du. Führe du diesen Menschen, damit er lernt, in dieser Haft lernt, was wichtig ist in seinem Leben, um in deinem Namen die Ziele zu erreichen und nach der Haft das Leben so zu gestalten, dass es ein Segen wird für ihn, diesen Menschen und für die Menschen drumherum. Führe Matthias und den und die Gefangenen zusammen, damit sie miteinander in diesem Leben das erreichen können, was du von ihnen erwartest und forderst. Sei du Segen für sie. Sei du Segen und Hoffnung und Zuversicht. Dies erbitten wir in Christus, unserem Herrn. Amen.
Amen. Amen. Ein zweites Anliegen lautet: Ich bitte darum, dass meine Schwester ihre Therapie vollständig abschließt, dass es meiner Familie gut geht und sie gesund bleibt, mein Sohn, meine Tochter weiterhin gesund aufwachsen, dass meine Mutter, mein Vater gesund bleiben und dass meine Mutter mich bald besuchen kommt. Amen.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hörst die Bitte, du hörst die Sehnsucht. Du hörst den Wunsch, dass die Schwester ihre Therapie abschließt und gut abschließt. Lass kein Dämon sie daran hindern. Gib ihr auf die Fürsprache aller Heiligen die Kraft, diese Therapie durchzustehen. Im Bewusstsein, dass anschließend alles besser wird. Im Bewusstsein, dass sie daraus lernt. Dass sie daraus lernt und diese Therapie, die da steht, ihr zum Segen wird, auch wenn sie vielleicht jetzt recht hart ist. Aber bitte, 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 gib ihr die Kraft, steh ihr zur Seite, damit sie diese Therapie machen kann und erfolgreich abschließen kann. Und du hörst, Herr und Gott, die Bitte um die Gesundheit und das Wohlergehen der ganzen Familie, der Kinder, aller, die zu ihr, zu den Gefangenen gehören. Das ist die Sehnsucht. Das ist die Hoffnung. Das erhält ihn aufrecht im Bewusstsein, dass du mit einem Segen bei ihnen bist. Dass du ihnen die Kraft gibst, durchzuhalten und sie gesund zu halten. Auch die Fürsprache des heiligen Johannes von Gott und des seligen Eustachius Kugler, der hier in Regensburg hoch verehrt wird bei den barmherzigen Brüdern. Mögest du bitte diese Bitte erfüllen in Christus, unserem Herrn. Amen.
Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Pfarrer Kilian Saum, für diese Sendung im Knast und Szenefunk zum Thema Wüstenväter für Knackis. Der heilige Antonius stand heute ganz besonders im Blickpunkt. Vielen Dank. Wir freuen uns auf weitere Weisheiten der Wüstenväter im Knast und Szenefunk, immer wieder mal eingestreut, übers Jahr verteilt, genau, mit Pfarrer Kilian Saum. Herzlichen Dank, sagt Gabi Fröhlich. Ich wünsche von Herzen eine gute Nacht und genau, dass es eine friedliche Ruhenacht ist, die nicht gestört wird von dem, was die Wüstenväter ihre Dämonen nannten. Alles Liebe, Gute. Und Pfarrer Kilian Saum bitten wir noch zum Abschluss um seinen Segen.
Auf die Fürsprache des heiligen Antonius, des Großen, des heiligen Johannes von Gott, des seligen Eustachius Kugler, des heiligen Mönchsvaters Benediktus von Nursia, segne und behüte euch alle, die ihr zuhört, und sei mit euch, mit seinem Segen, der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also ich wünsche eine gesegnete Nacht auch. Eine grusame Nacht und viel Kraft beim Durchstehen für die Gefangenen in den Gefängnissen, damit sie den Weg finden.
Amen.